Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Nightmares on Wax. Die Night Interlude. Herzlich willkommen. Ich habe gedacht, wir fangen diese Sendung mal an mit einem ganz entspannten Song. Aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch viel zu ruhig geworden. Wir müssen schnell ein bisschen Temperament hier reinholen, ein bisschen Tempo. Gott sei Dank habe ich diesen Gast hier. Ich glaube, er wird das übernehmen.
Hörbar Rust. Heute mit Barry Kosky, Opern- und Theaterregisseur und Intendant der Komischen Oper Berlin. Als Barry mit 7 Jahren zum ersten Mal Puccinis Madame Butterfly hört, passiert etwas mit ihm. Stundenlang spielt der Junge Klavier oder schnappt sich die chinesischen Essstäbchen, um in seinem Zimmer im australischen Melbourne große Fantasieorchester zu dirigieren. Noch in der Schule inszeniert er sein erstes Theaterstück. Mit 15 begleitet Barry Kosky seine Eltern auf einer Reise in die DDR und verbringt einen Abend in der Komischen Oper Berlin, deren Intendant er heute ist. Dazwischen liegen zahlreiche Stationen. Los ging es 1990 mit einer eigenen Theaterkompanie. Er geht ans Wiener Schauspielhaus, an die Berliner, dann an die Wiener Staatsoper und 2006 inszeniert er in Essen Wagners Fliegenden Holländer. Überhaupt lässt ausgerechnet Wagner ihn nicht los. Seine Inszenierung Der Meistersinger von Nürnberg bei den Bayreuther Festspielen im letzten Jahr wurde bejubelt. Alle wollen Barry. Vielleicht auch, weil der 51-Jährige auf die Unterscheidung zwischen U und E in der klassischen Musik pfeift. Das finden wir gut. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Barry Kosky in der Hörbarust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon.
Danke sehr, freue mich sehr.
Wir sind uns wirklich vorher auch noch nie begegnet und ich finde es ganz spannend, wenn mein jeweiliger Gast sich diese Kurzbio anhört, die natürlich ganz viel auslässt, ganz viele Stationen. Meistens oder oft kommt dann noch so ein, naja, das ja, stimmte nicht ganz oder das mit U und E, das würden Sie so unterschreiben?
Ja, das ist eine, es war nie für mich ein Thema, bis ich in Deutschland gekommen bin, weil in die englische Sprache Welt diese sehr fast technisch Unterscheidung ist nicht da. Das bedeutet, dass in meinen ersten Jahren in Deutschland ich war sehr überrascht und eigentlich ganz konfus. Waren so viel Feuilleton oder Menschen haben gesagt, ja, EU, und ich habe eigentlich nicht gewusst, was E und U ist und warum gibt es Unterschied. Und dann, ich habe gehört über die historischen Gründe und auch die Steuergründe und die rechtlichen Gründe, aber ich höre keine künstlerischen Gründe. Und ich habe gesagt, ja, Kunst hat keine Grenzen. Das ist völlig uninteressant für Künstler und Zuschauer oder Zuhörer. Und ich habe eigentlich nur Interesse in Künstler und Zuschauer.
Es ist, ich habe auch kurz nochmal reingelesen in die Erklärung, es hatte früher tatsächlich was mit rechtlichen, es hatte rechtliche Gründe, Hintergründe, dass auch mittellose Musiker beziehungsweise Künstler, die nicht dem Mainstream entsprachen, also auch ihr Recht hatten, verlegt zu werden und so weiter. Nichtsdestotrotz passt es ja schon, ohne die Deutschen in irgendeiner Weise bashen zu wollen. Ich mache das sehr ungern, aber es passt ja schon in so eine durchstrukturierte Art, die Dinge zu labeln.
Ja, ne? Aber es war, ich sage euch in meiner Research und von was ich habe dann auch in den letzten paar Jahren in der Komische Oper erfahren, durch meine Dramaturgin auch selbst gelesen und selbst, weil ich finde es sehr interessant. Vor 33, das war nicht der Fall. Ich glaube, diese Grenzen war fast nicht da, weil so viel klassische Musiker in den 20er und 30er Jahren hat Popular Culture benutzt, Jazz. Ja, so viel. Auch Mozart hat auch Popular Culture von seiner Zeit benutzt in seinen Oper, ja. Tanz und so weiter. Und ich glaube, das war eigentlich in der Nazi-Zeit dann mit so vielen Sachen in einer sehr formal Form gemacht. Und wir leben noch mit dieser Echo, dieser Resonanz.
Ja, ich habe aber das Gefühl, dass das fast gerne übernommen wurde. Wenn sich hier zum Beispiel um die Sendung wieder aufzuführen, es kommt nicht jedes Mal vor, dass irgendjemand irgendeinen Mainstream-Popsong mitbringt, ja? Also vielleicht so, hey, da war ich 11, okay, ich geb's zu, das habe ich gehört. Aber eigentlich begleiten die Menschen in unserem Alter plus minus 10 Jahre viel mehr dieser Songs, die eher U sind als E, auf jeden Fall. Und offenbar aber schämen sich Leute, das ist irgendwie immer noch so eine Image-Sache. Das ist komisch, oder?
Nein, das ist, das ich würde sagen, ist eine etwas, das ist passiert in jedem Land, aber in Deutschland ist es sehr stark. Ich würde sagen, von meiner Erfahrung, und ich bin seit letztes Jahr Deutsches, so ich kann sagen,
oh,
meine Kultur, dankeschön. Es gibt viel zu viel Interesse und ich glaube formal Benutzung von Titel und Schubladen und so weiter. Das ist das. Das muss das sein.
Ist das ein Bildungskomplex? Was ist das?
Ich glaube, es ist sehr kompliziert und natürlich, es existiert in anderen Kulturen. Ich glaube, die englischsprachige Welt hat eine viel längere und einfache Beziehung mit Popular Culture. Ich glaube, Jazz und Rock und Fernsehen und Film sind sofort gemischt in amerikanischer und englischer und australischer Kultur. Ich glaube, Deutschland ist ein bisschen wie Russland. In beide Kulturen hat eine unglaubliche, reiche, lange Tradition. Und diese Tradition kann ein Vorteil sein und manchmal ein Nachteil sein. Ich meine, hör mal, wann man lebt in einer Kultur, das hat der Welt Bach gegeben, Beethoven gegeben, Wagner gegeben, Schumann, Schubert, Armin Mendelssohn, alle diese Sachen, das ist nur die Komponisten, wir reden nicht über die Dichter und die Autoren und der Mann und so weiter. Dann man hat eine sehr, sehr starke, reiche, wunderbare Landschaft, aber das kann auch manchmal andere Sachen verhindern. Und ich glaube, diese Beziehung mit Popular Culture, ich sage immer, wenn man schaut, der 20er und 30er Jahre, ist das eine Zeit, dass ich bin sehr beschäftigt, persönlich und künstlerisch mit in Deutschland, das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. In den 20er und 30er Jahren, dass diese Mischung zwischen dem Anfang von Film und Jazz und Popular Culture und dieser ganzen 19. Jahrhundert, der moderne Welt, das war eine viel... Niemand hat gedacht über Grenzen und was das ist und was das ist nicht.
Es geht mir also die Grenzen, ob es sie gibt oder nicht, ich kann das nicht beurteilen, aber letztendlich reden wir alle immer von der Bereicherung, die durch Vielfalt entsteht. Und ich finde es immer wieder interessant und auch amüsant, wie schwer sich Leute dann doch tun. Also ich meine, das Feuilletonistische wird immer so hochgehalten, aber gehen Sie mal um 1.30 Uhr auf eine Verlagsparty und dann wird da Dancing Queen gespielt und alle flippen total aus, ja? Also es geht eher um dieses Flagge zeigen, es zugeben, das eine mit dem anderen zu vermengen.
Ich sage immer zu den Menschen, ich würde nie sagen, dass Kylie Minogue ist so gut wie Parsifal. Niemand sagt das. Niemand sagt, dass zu tanzen zu Kylie Minogue ist so reich und tief und existenziell wie der dritte Akt von Parsifal. Niemand sagt das. Aber manchmal, es gibt eine Stelle, wo man eigentlich möchte zu Kylie Minogue tanzen und nicht Parsifal hören. Und auch es sind Momente, wo man Parsifal hören will.
I Put a Spell on You haben Sie mitgebracht. In der Version von Nina Simone. Was möchten Sie uns oder den Hörern?
Oh, Nina Simone für mich ist eine der großen Stimmen des 20. Jahrhunderts. I mean, ich mache keinen Unterschied zwischen Opernsängerin oder Jazzsängerin oder Popsängerin. Eine fantastische Stimme ist eine fantastische Stimme, egal welches Fach.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do.
Barry Kosky ist hier zu Gast. Er ist der Chef, der Intendant der Komischen Oper Berlin. Sie sind auf die Welt gekommen, um Regisseur zu werden, haben Sie mal gesagt, sinngemäß zumindest. Sie sind Opernregisseur, erfolgreicher Opernregisseur. Zu Ihrer Arbeit kommen wir gleich. Vielleicht erst mal, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie Blut geleckt haben. Wie Sie der Mensch wurden, der so viele Antennen ausgebildet hat. Oder ob die einfach schon da waren und nur rausgezogen werden mussten. Jedenfalls sind Sie 1967 in Melbourne zur Welt gekommen, im kalten Februar. Ist der Februar kalt in Melbourne?
Nein, der Februar ist richtig warm, 40 Grad, es ist Sommer. Ich war nicht in der europäischen Februar, ich war in der australischen Februar. Das ist absolut Hochsommer, stinkwarm.
Eieiei, und wie lange hält das mit der Hitze, wie lange hält das an? Wann wird es ein bisschen kühler?
Also ist ja dann nein, well, in the before climate change, das war eigentlich in März sollte das der Temperatur ein bisschen runterkommen. Mhm. Aber jetzt März und Anfang April sind auch warm in Australien, weil Australien ist ein Kontinent, das man spürt the climate change viel mehr wie in Europa momentan.
Wann waren Sie das letzte Mal da?
In Februar. Dieses Jahr.
Im Sommer,
ja,
also.
I mean, hör mal, es ist wunderbar, weil, I mean, okay, es ist sehr warm, aber the Sommer in Australien ist ein so etwas so unnaturell und authentisch für the ganzen Land ist gemacht für Sommer eigentlich. I mean, mit der Strande und den Restaurants und alles in der Öffentlichkeit und das ist eigentlich 4 Monaten unglaublich Sommerluxus da.
Und wenn es kalt wird, wie kalt wird es dann? Und wann ungefähr?
Ja, weil in die alten Zeiten, das war nicht so kalt. Jetzt ist es kälter, wie es war. In Melbourne, wo ich geboren bin, der Winter war in meiner Kindheit 12 Grad, 11 Grad. Das war nie kälter wie das. Jetzt geht es ein bisschen zu 8, 6 und so weiter. Aber es schneit nie in Melbourne. Aber man muss Pulli tragen. Aber,
oh, schön, dass Sie Pulli sagen.
Ja,
man muss Pulli tragen.
Aber die andere Sache nicht. Und ich glaube, es ist nichts vergleichbar mit einem europäischen Winter.
Wann haben Sie Ihren ersten Schnee gesehen?
Als ich 5 war und auf meine erste internationale Reise mit meinen Eltern, weil ich war glücklich genug durch meinen Vaters Job, weil er Pelzhandler war. Ich war das erste Mal, ich habe in Kopenhagen, als ich 5 war, Schnee erfahren. Das war für mich natürlich ein Hammer. Ich kann mich erinnern nach dem Jetlag, 24 Stunden in der Flug. Wir waren über Frankfurt in den Flughafen, dann Kopenhagen, dann war sehr in einem Hotel in der Nähe von Tivoli Garten da und dann man hatte ganzen Licht von Tivoli Garten da mit der Karussell und der Weihnachtsbäume und alles.
Oi.
Und der Schnee und das war wie etwas von Kinderbuch.
Wie ein Szenenbild oder wie ein Filmbild.
Ja, ja, genau. Das war ein großer Moment für mich. Das ist jetzt sehr, sehr nah. Wenn ich spreche jetzt über das, ich sehe das und fühle ganz genau meine Bewunderung von dem Hotelzimmer, das zu sehen.
Und dann sind Sie rausgerannt, doch bestimmt. Oder sind Sie
Nein, es war zu spät, weil es war, wie ich glaube, sehr, sehr spät in den nächsten Tag, weil wir haben nicht geschlafen durch den Jetlag. Wir waren alle sehr, sehr früh in den Schnee. Und dann, das ist natürlich toll, weil man hat nie das gesehen und erfahren.
Wir fangen neu an. Sie sind an einem sehr warmen Februartag 1967 in Melbourne zur Welt gekommen und haben ein unglaubliches Portfolio, was Ihre Großeltern angeht. Russisch, Polnisch,
Ungarisch.
Kommt da noch was?
Nein, diese 3.
Das war es dann. Ich weiß, dass einige Ihrer Vorfahren richtig im Städtel gelebt haben.
Und genau, das war der Russische, in Belarus, in einem kleinen Städtel. Das war der Koskis. Sie war Welakowski, bevor sie nach Australien gekommen sind.
Wann sind die? In den 30er Jahren oder schon
nein,
früher?
Nein, Anfang 1904, sie war in Australien.
Okay.
Und das,
welchen Grund gab es dafür?
Ja, es war viel Pogrome in dieser Zeit in Belarus.
Oh, ja.
In der ganzen osteuropäischen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war sehr schlimm Pogrome. Von der russischen Stadt gemacht oder polisch.
Gut, man muss sagen, es ist eine jüdische Familie, das haben wir noch gar nicht
genau,
erwähnt.
Genau, ja, das war und das war eine große Welle von Immigranten durch diese 1903, 4, 5, 6 war viele Pogromen. Viele nach Amerika gewandelt, viele nach Deutschland gewandelt. Und meine Familie war da, wie meine Großvater hat gesagt zu alle Kinder, das war 4 Brüder und 2 Schwestern, hat gesagt, ihr müsst alle gehen. Das ist keine Zukunft hier in diese kleine Städtel hier. Sie müssen alle gehen. Dann sie war in Deutschland, möchte in Deutschland bleiben, war nicht erlaubt. Da sie war in Hamburg und wie so oft in dieser Immigrantengeschichte, das ist ein Zufall. Das war 2 Schiffe da, eines nach Kanada und eine nach Australien. Und es war eigentlich, welche Schlange war nicht so groß? Und sie war in der Schlange, das war nicht so groß und das war nach Australien.
Oh, wow.
Okay. Weil Australien dann in dieser Zeit, nicht jetzt leider, aber in dieser Zeit war sehr offen für Immigranten, dass sie haben viele Immigranten gebraucht, das Land groß zu machen.
Und jetzt sind die Auflagen relativ streng, ne?
Genau. Aber jetzt Australien ist eine große Perversion, weil wir haben eine furchtbare Immigrationspolicy in Australien. Das ist jetzt ein Vorbild für alle Rechtsparteien in Europa, weil alle Flüchtlinge kommen nach einer Insel in der Nähe von Australien. Es ist ein Konzentrationslager. Und ich lese jetzt von Rechtspartei in Italien und Deutschland und England, wie toll die Australische, wir sollen in Europa machen wie Australien. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
Die erste halbe Stunde ist fast schon rum. Ich gucke nämlich gerade, was die Zeit angeht. Wir haben jetzt Sarah Vaughan, The Man I Love. Und somit cutte ich dann auch tatsächlich dieses Thema, das natürlich sehr interessant ist. Sarah Vaughan, warum hat die es eigentlich in ihre Liste geschafft?
Ja, noch am Ende. Für mich, ich habe eine riesig große Liebe zu Afro-American Jazz-Sängerin des 20. Jahrhunderts. Das ist warum heute wir hören alle meine Lieblings-Sängerin. Nina Simone war eine. Sarah Vaughan ist ganz anders von Nina Simone und ganz anders natürlich von Carmen McRae. Aber diese Stimme ist wie Honig. Das ist etwas, sie hat vielleicht nicht den Schmerz, das Nina Simone hat, aber für mich Sarah Vaughan ist eine von, noch einmal, eine große Künstlerin. Mhm. Das ist man denkt über die große Stimme, Opernsängerin des 20. Jahrhunderts, die Maria Callas oder die Birgit Nielsen oder Elizabeth Schwarzkopf. Diese Frauen, diese Afro-American Jazz-Sängerin, in ihrem Fach sind so gut. Und sie sind Künstler von der höchsten Rang von Interpretationskünstlerin.
Und haben sie alle den gemeinsamen Nenner afroamerikanisch? Was spielt da rein?
Ich glaube in der Amerika-Tradition natürlich, dass diese ganzen Tradition von dieser Musik, man muss vorstellen, die ganze Sklavenkultur hat nur eine Sache, wo sie können escape. Und das war Musik.
Ja.
Und wenn man arbeitet als Sklave, man hat nur die Stimme. Und ich glaube, diese ganzen Tradition dann kommt in dieses amerikanische Land durch diesen Schmerz, Heimweh, verloren, traurig und auch Hoffnung und Optimismus. Und dann eine unglaubliche Tradition ist entwickelt, dann durch Gospel.
Mhm.
Mit,
ja, stimmt,
mit Religion.
Mhm.
Dann die dritte Sache ist dann, es collided mit jüdischen Komponisten von der 20. Jahrhundert. Gershwin, Irving Berlin,
ja,
Harold Arlen,
ja,
Richard Rodgers. Mhm. Und man hat dann diese unglaubliche Explosion zwischen afroamerikanischer Kultur und emigranten jüdischer Kultur. Und das ist American Popular Culture.
Koski, der Intendant der Komischen Oper Berlin, hat das Glück, ganz vielen kulturellen Einflüssen groß geworden zu sein. Und ich würde mir wünschen, dass Sie mir Ihre ungarische Großmutter ein bisschen näher bringen. Denn die hat wahrscheinlich die Weichen so ein bisschen gestellt für den Umstand, dass Sie Wagners Ideologie, Wagners Überzeugungen von seinem Talent als Komponist trennen können. Denn ihr ging es nicht anders. Sie hat Wagner geliebt auch, ne?
Mehr wie das. Sie hat meine ganzen Interesse in deutsche Kultur erwacht. Nicht nur Wagner. Meine Großmutter ist ein Beispiel von einer sehr besonderen Sache. Die andere Teil von der Familie war andere Einflüsse. Aber die Hochkultur, die europäische Bildungskultur kommt von meiner Großmutter. Sie kommt aus einer hochbürgerlichen, assimilierten jüdischen Familie. Sie hat gesagt, die Reihenfolge für ihre Identität ist, ich bin erstens Europäer, zweitens Ungarn und dritter Juden. Das war oft mit dieser assimilierten ungarischen Menschen vor der Kriegszeit. Das war sehr eine besondere jüdische Bevölkerung in Budapest. Hat alle gedacht, bis der letzte Moment, dass der Nazis wird keine Problem sein, weil sie sprechen Deutsch. Okay. Hat meine Großmutter und ihre Familie gedacht. Aber
darf ich Sie kurz was fragen? Dieses Assimiliertsein, ist sie dadurch angeeckt in der jüdischen Community oder hat man ihr das sozusagen zugestanden?
Nein, sie war von einem Liberal, sie war Reformjuden. Das bedeutet, dass die ganze Reformation von der jüdischen orthodoxen Tradition, das eigentlich in Deutschland im 19. Jahrhundert angefangen hat, sie kommt von das. Das bedeutet, sie war nicht regelmäßig in der Schule, in der Synagoge. Sie war für Yom Kippur und Rosh Hashanah, der jüdische Neues Jahr da. Aber sie hat eine katholische Nanny gehabt und die Nanny hat sie oft in die Kirche gebracht. Das bedeutet, es war eine jüdische Identität, aber ganz genau wie jetzt in der Diaspora, jüdische Diaspora, aber das war nur ein Teil von ihrem Leben. Und sie war, als sie sehr jung war, wie ich sehr jung war, total besessen in Oper und Musik und Theater, weil ihr Vater hat sie gebracht in die Oper. Und das bedeutet, sie hat eine Loge in der Budapest Staatsoper, eine Familienloge, und sie war jedes Woche in der Oper, bis sie in 35 weg war. Und sie war jeden Monat mit ihren Eltern nach Wien für die Staatsoper.
Bis sie mit 35 weg, also sie musste mit 35,
Nein, sie musste nicht, sie hat meinen Großvater verheiratet und dann sie war weg. Das bedeutet, die Familiengeschichte von meiner Großmutter ist ein Teil glücklich, ein Teil unglücklich. Sie hat meinen russischen Großvater kennengelernt in Budapest, weil er war Pelzhandler, wie mein Vater war. Und sie war dann verheiratet in Paris. Und dann hat er gesagt, komm mit mir nach Australien, das neue Leben in Australien. Sie möchte eigentlich denken, aber sie hat ihn verliebt. Und dann sie war weg. Und dann der Rest der Familie sind gestorben in dem Krieg. Wir wissen nicht, was ist passiert mit vielen. Meine Großmutter, ihre Mutter, war versteckt von einer guten freundlichen Familie am Land für viele Jahre als Hausdienerin mit falscher Pass und alles für die ganze Kriegszeit. Und meine Großmutter war in Australien, hat gedacht, dass sie auch tot war. Sie hat keine Communication.
Ah, ja.
Das bedeutet, sie war glücklich. So die einzige Überlebende war meine Großmutter. Sie war schon in Australien und meine Großgroßmutter. Aber sie hat 7 Sprachen gesprochen, meine Großmutter. Sie war ein absolut, diese Frauen und Männer, sie existieren nicht, fast nie mehr. Diese unglaubliche Bildungskultur war Sprache, Literatur, Kunst. Sie hat meine Interesse in symphonische Musik gegeben und besondere Oper und besondere deutsche Oper, weil sie hat dann natürlich ein Interesse in Wagner und sie hat mir für meinen 18. Geburtstag ihre ganzen Schiller- und Goethe-Bücher. Sie hat das aus Budapest gebracht, als sie ein Kind war. So ich habe, als ich 18 war, einen ganzen Schiller- und Goethe-Sammlung von meiner Großmutter gekriegt. Und sie war natürlich, weil sie war nicht da, es war sehr kompliziert. Ich meine, ihre Beziehung mit ungarischer, jüdischer, deutscher Kultur war sehr kompliziert. Es ist nicht schwarz-weiß, sondern eine sehr komplizierte, graue Zone. Aber für ihr der Wagner war der Gott und hat mir dann, als ich sehr jung war, in einer Vorstellung von Tristan und Isolde in Australien gebracht und viel Aufnahme gegeben und hat kein Problem, sie sagt, sie hat kein Problem, dass natürlich diese deutsche Kultur dann ist gewandelt in etwas pervers und furchtbar, aber für ihr, das hat nichts zu tun mit der Musik.
Als Sie haben sich ja lange und oft mit Wagner beschäftigt und das wird auch wahrscheinlich noch so weitergehen mit Ihnen beiden.
I can't escape from this man.
Das macht ja tatsächlich, also ich bin, I'm not so into klassische Musik, aber bei Wagner ist es tatsächlich so, dass das ist wie so ein Tinnitus, der die Menschen begleitet, den sie irgendwie dann doch überall hin mitnehmen zwischendurch, wenn man erstmal, ne, wenn man
ja,
einmal
das ist,
so
ich meine, manchmal man denkt, es gibt Momente, wo man möchte ihn hören, es gibt Momente, wo man möchte ihn nicht hören, aber ja, ich bin so beschäftigt mit ihm und seiner Arbeit und sein Werk und natürlich in Bayreuth, das war ein Höhepunkt für meine Beziehung mit ihm.
Ich habe in einem Interview einen Satz gelesen, der mir auch verdeutlicht hat, warum Sie sich nicht immer wieder aufs Neue die Frage nach dem Warum stellen müssen, denn Sie haben für sich eine Antwort gefunden. Es geht nicht um deutsche Identität im Allgemeinen, sondern um Wagners Vorstellung vom Deutschen, haben Sie mal gesagt. Und ich glaube, damit kann man umgehen und weitergehen.
Man muss sehr, sehr klar sagen, dass Wagner ist nicht ein Produkt von der deutschen Tourismusindustrie. Das bedeutet, diese Idee, dass Wagner ist das Soundtrack für deutsche Kultur, ist komplett falsch. Weil man kann sagen, warum nicht Bach, warum nicht Schumann?
Ja.
Und ich denke, dass er, wenn Wagner redet oder schreibt über deutsche Identität, ist es seine Vorstellung. Er schreibt nicht über deutsche Identität, er schreibt über seine Vorstellung. Auch viele Menschen hat seine Idee gehabt, aber viele Menschen hat komplett andere Ideen gehabt. Und wir müssen aufpassen, nicht zu sagen, dass Wagner ist die einzige Stimme, wo man redet über deutsche Kultur. Und manchmal, was er sagt über deutsche Kultur, ist entweder falsch oder furchtbar.
Wir hören jetzt Wagner, wir hören jetzt Der Liebestod aus Tristan und Isolde. Was müssen wir dazu noch wissen?
Ja, wenn ich habe Probleme mit Wagner, und ich habe Probleme mit Wagner oft, und wenn ich bin fertig mit dem Mann, und wenn ich denke, ich kann nicht diesen Mann ertragen, ich mache immer eine Aufnahme von Tristan und Isolde, besonders diese Carlos Kleiber-Aufnahme, mit besonders dieser Margaret Price, und ich denke, okay, I forgive you everything.
Mal sehen, wie es uns damit geht. Das wäre jetzt noch ein bisschen weitergegangen. Ihm muss das sehr wehtun, aber Sie haben ihr okay gegeben, dass wir da jetzt rausgehen können, weil sonst wird es zu lang.
Ja, aber es ist, obwohl es sehr schön ist, die ganze Sache zu hören, aber wir haben viele andere Musik zu hören heute.
Nehmen wir uns Wagner noch mal kurz vor als Nachklapp, denn der kulturbeflissene Radio 1-Hörer und Podcast-Hörer natürlich, der weiß alles. Ne, in jedem Bereich, klar, wussten Sie ja auch, hatten Sie ja auch zur Bedingung gemacht, um hier als Gast zu sein. Mir fehlt viel Wissen, viel Vorwissen. Ich habe keine Ahnung, worum es da eben ging. Was aber passiert ist, ist das, was eben diese Magie ausmacht. Nicht nur Wagners Magie, sondern überhaupt die Magie, den Magnetismus der Kunst und der Kultur, wenn sie einen erwischt. Dass man sich, ja, wie in so einem Comic, wie durch so einen Sog irgendwo reingezogen fühlt und dabei sein kann und fühlen kann und will, dass wow, dass die Musik lauter und dass es noch länger ist. Und das ist ja schon, ist das der erste Schritt? Kann es noch schöner werden, wenn man versteht, worum es da geht? Oder kann das eventuell auch zu einer Trübung führen?
Ich bin sehr einfach mit diesen Sachen. Musik ist Musik. Man hat eine emotionale Verbindung oder eine emotionale Reaktion zur Musik. Und das ist wichtig, das ist subjektiv, instinktiv und organisch. Was man denkt, fühlt oder spürt, wenn man ein Stück Musik hört, ist relevant und ist authentisch. Das bedeutet, in so einem Fall von Wagner ist es nicht notwendig zu wissen, warum sie singt. Was sie singt. Man weiß, dass diese Musik hat etwas wie eine Halluzination, ein Drogen. Es gibt etwas Kosmik. Es gibt etwas, das ist Liebe und Schmerz und Tod, alle in der gleichen Musik. Und man hört diese wunderbare Margaret Price und Carlos Kleiber, dirigierte Staatskapelle Dresden. Es ist nicht notwendig zu wissen ganz genau, wer ist wer und was ist was. Man hört nur Musik. Es ist nicht deutsche Musik. Das ist nur fantastische Musik. Man hört nicht ein besonderes Soprano wie Margaret Price. Man hört nur eine Stimme. Das kommt tief von, das ist so verbunden mit einer unglaublichen Seele. Das ist eine wichtige Sache. Und was kommt später? Wer singt? Warum? Die Geschichte, alles. Das ist nebenbei. Was ist wichtiger, glaube ich, ist Reaktionen. Und mit Wagner der Fall ist, dass man hört diese Musik. Und man hat keine Ahnung, wer Wagner ist. Man hört in diese Musik zum Beispiel. Man denkt nicht über die Nazis, man denkt nicht über deutsche Kultur, man denkt, was für eine Klangwelt ist das? Wer hat das geschrieben? Natürlich, die Rätsel mit Wagner ist, dass wann man geht in der Autobiografie und man weiß mehr über ihn und wie er hat dann in seinem Privatleben reagiert und gesagt und geschrieben und all diese Sachen, dann man hat ein ganz anderes Bild. Und dann denkt man, wie können ein so eine große Arschloch so genialische Musik schreiben?
Wie ist das mit Architektur? Es geht ja, nehmen wir mal zum Beispiel hier Tempelhof, den Flughafen. Das ist ja auch so eine die klassische Nazi-Architektur. Nichtsdestotrotz, ich gehe da auch mit glühenden Augen durch und denke, Gott, ist das schön hier. Ich kann das trennen? Darf ich es trennen?
Natürlich. Ich liebe Tempelhof. Ich gehe mit meinem Hund auf das Tempelhof-Feld zweimal pro Woche. Ich finde auch, der Flughafen ist grandios. Mhm. Aber das Gebäude selbst, das ist dann, der Steinen und der Holz in dem Gebäude kann kein Nazi sein. Ja? Man natürlich hat Assoziationen mit diesem Gebäude. Aber es war ein Flughafen. Ich glaube, es ist ganz anders. Wenn diese Gebäude war benutzt von der Gestapo als eine Folterkammer für jüdische Menschen in Berlin, dann, ich glaube, wir würden eine ganz andere Beziehung haben. Mhm. Aber dieser Flughafen war auch nicht nur in der Nazi-Zeit benutzt, es war auch ein sehr wichtiger Teil von der Geschichte Nachkriegszeit.
Genau.
Und ich finde es ein grandios Gebäude. Und es soll da lassen das. Das ist ein fantastisches Stück Architektur. Und die Architektur ist nicht verantwortlich für die Nazi-Zeit.
Ich komme auch nur drauf, weil vor einiger Zeit ist ja bekannt geworden, es gibt diese Beuys-Biografie, es gibt diese Dokumentation über sein Leben und so weiter. Und Beuys, der ja als Künstler auch, als Unikat, als Ikone für viele steht und auch die Auseinandersetzung mit dessen Vergangenheit. Ich finde es immer wieder interessant, welche Wege man finden kann, darf, muss, gerade im Moment, wo dieses Land so ein bisschen erstarrt ist und noch so eine neue Diskussionskultur sucht. Ja, anders möchte ich es gar nicht nennen. Man eiert rum. Ist ein gutes Beispiel, also für mich, für mein Empfinden ein gutes Beispiel. Vielleicht finden Sie es auch schlecht oder geschmacklos. Aber in Vorbereitung auf die Sendung habe ich eine Freundin gefragt. Sag mal, ist es okay, wenn ich, glaubst du, es ist okay, wenn ich meinen Gast frage, ob beim Schabbat, an dem Tag, an dem wirklich nichts getan, bei Orthodoxen wirklich nichts getan wird, wie verhält es sich, wenn jemand ein Beifahrer ist und einem Unfall beiwohnt? Also plötzlich sieht er auf einer Landstraße, da ist ein Unfall. Und dann sagte sie, es kommt halt, wenn du es vorsichtig, er wird sagen, das ist aber ganz schön zugespitzt und du musst es halt vorsichtig formulieren. Und mir ging es gar nicht darum, mir ging es nicht um die Art, also sie wusste auch nicht, wer zu Gast ist. Ich meine damit nur, ihre erste Reaktion war nicht, oh, weiß ich auch nicht oder stimmt, interessant oder uninteressant, sondern sie hat das Erste, was sie sagte, war, sieh zu, wie du es formulierst, damit er nicht das Gefühl hat, du möchtest das Judentum vorführen, wo ich sagte, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das ist eher so eine pragmatische Herangehensweise und daran merkt man eben tatsächlich diese Diskussionskultur oder Sprachangewohnheiten, in denen wir im Moment alle möglichen Themen behandeln, die müssen wir uns irgendwie wieder antrainieren, dass die ein bisschen unbefangener ist. Ja? Aber wo wir schon dabei sind, was ist jetzt, wenn ein orthodoxer Jude im Auto als Beifahrer...
Ich glaube, es gibt besondere Regeln oder Ausnahmeregeln. Ganz genau in Ramadan, in der Zeit jetzt, wo wir sind mit den Billionen, Milliarden muslimischer Menschen in der Welt, schwangere Frauen kann was trinken.
Ja,
Menschen kann im besonderen Fall, ich glaube immer, es gibt besondere Regeln. Aber die Sachen mit dem orthodoxen Judentum ist auch interessant, weil es gibt natürlich innerhalb der Tradition, es gibt so viel unterschiedliche Widersprüche. Die ganzen talmudische Tradition von Judentums. Ich bin total Atheist. Ja, ich habe mein Bar Mitzwa gehabt, 13. Meine
Was
Eltern
heißt
hat gesagt,
Atheist?
Well, Atheist. Ich glaube nicht in Gott.
Ach, Atheist. Ich dachte an die Atheist.
Atheist.
Okay,
auf Englisch. Ich habe die Englisch benutzt. Atheist, das ist zu schwer auf Deutsch für mich zu sagen. Das bedeutet, ich glaube nicht in Gott. Ich glaube in eine unglaubliche jüdische Kultur und Tradition. Das interessiert mich sehr. Aber mein Eltern hat gesagt, du kannst Entscheidung, wie du willst, ob nach deiner Bemitzwe du willst, das beschäftigen mit diesen Themen. Ich bin beschäftigt mit diesen Themen. Aber was ich möchte sagen, ist das, was ich finde sensationell in die orthodox jüdische Tradition, ist diese Akzeptanz und Freude für Widerspruch. Man kann Text argumentieren, man kann Gegenstand, das existiert nicht in Islam, es existiert nicht in Christentum. Man muss das Wort akzeptieren in diesen Fällen. Aber die ganzen talmudische Tradition, Rabbi, bla bla, Eliezer ben, bla bla bla, hat gesagt einmal, dass das gibt eine Ausnahme. Und dann jemand anderer hat das gesagt. Es gibt eine Interpretationskultur, wo man geht weg von dieser Schwarz-Weiß-Polarisierung von Sachen. Mhm. Ich finde das eine sehr gesund Teil von dieser eigentlich problematischen monotheistischen Religion.
Okay, Beuys haben wir jetzt übersprungen, das können wir auch, glaube ich, nicht lösen. Es geht um diese, ne, es geht darum, wie kann man die, kann man die Kunst völlig unabhängig sehen vom, von der, keine Ahnung.
Kann man, ich glaube, man kann nicht. Ich glaube, ich argumentiere mit Wagner, dass natürlich, ich kann sagen, ja, Tristan sollte man kann total vergessen. Aber in Meistersingers oder Lohengrin oder Teilen von der Ring des Nibelungen, man kann das nicht vergessen. Und ich denke, dass es gibt einen großen Unterschied zwischen ob eine Künstler, und Beuys ist ein sehr gutes Beispiel, und Wagner ist ein gutes Beispiel, wann sie benutzen Themen, das macht ein Explosion, man könnte eine Explosion machen. Und wann man hat Nationalität, Nationalismus, in Beuys' Fall auch die Nachkriegszeit. Ich finde, das hat einen großen Unterschied von Komponisten oder Künstler, das arbeitet mehr in abstrakten Sachen.
Mhm. Die erste Stunde ist rum. Herr Koski, sind Sie erleichtert?
Nein, ich 50. kann stundenlang sprechen über mich.
Wir hören jetzt Barbra Streisand aus Jentl. Jeder kennt Jentl, glaube ich, dieses hervorragende Musical. Und wir hören Papa, Can You Hear Me? Möchten Sie uns dazu noch ein Stichwort geben? Oder?
Ja, ich glaube, Barbra Streisand ist ein Geschmackssache für viele Menschen. Viele Menschen finden sie zu viel, zu unerträglich. Ich glaube, sie ist eine sehr komplizierte Frau, aber egal. Die Stimme ist grandios. Sie hat noch eine von den großen Stimmen des 20. Jahrhunderts. In diesem Fall Jentl, der Film Jentl war ein unglaubliches Beispiel von künstlerischem Narzissmus. Sie hat gespielt, sie war der Produzent, sie hat die Regie gemacht. Sagen, ja. Und sie singt alle Lieder. Es gibt 11 musikalische Nummer und sie singt alle 11. Niemand singt in dem Film. Es ist fantastisch. Es ist ein Ego-Trip beyond Ego-Trips.
Barry Koski ist heute zu Gast in der Sendung und ich glaube, wenn wir jetzt chronologisch durch Ihre Biografie gehen, müssen wir noch ein paar Stunden ranhängen und könnten nichts von dem vertiefen, was tatsächlich auch mal ganz interessant ist, wovon man vielleicht noch nichts gelesen hat oder noch nichts gehört hat. Deswegen lassen Sie uns Ihre Jugend im Schnellvorlauf machen, wenn es geht. Ja? Mhm. Also diese Affinität zur Musik, die war wahrscheinlich immer schon da. Sie haben Klavier gespielt, Ihre Großmutter ungarischerseits. Können wir Ihren Namen mal? Sie haben sie uns vorgestellt, aber Ihren Namen nicht. Ihren Vornamen?
Barry.
Was meinen Sie? Den Ihrer Großmutter.
Ach so.
Die Vorname. Nein, es war so toll, wie Sie mich gerade angeguckt haben, aber Sie haben total die Kontenance bewahrt. Sie haben wahrscheinlich
mir das Stichwort noch einmal?
Sie hat sie nicht mehr alle. Ihre Großmutter. Wie Ihre Großmutter hieß, die ungarische?
Magda Löwy. Sie war der Löwy, Levi. Löwy, aber Magda war ihr Name.
Magda hat also diese Pflanze in Ihnen gepflanzt, die zu einem Urwald geworden ist, ja, den niemand mehr kontrollieren konnte wahrscheinlich. Da Sie sehr viel Klavier gespielt haben und diese musischen Züge hatten und auch dieses starke Interesse dafür, kann man jetzt sagen, Sie hatten viele Freunde in der Schule, bei denen es ähnlich lief? Oder waren Sie eher isoliert, dadurch, dass Sie sich ja auch der klassischen Musik in diesem Alter schon verschrieben haben?
Eine sehr gute, interessante Frage, weil ich habe beides gehabt. Ich habe genossen, mit Freunden zu spielen. Ich war, mein großes Problem in Australien ist ein sportsbesessene Kultur. I mean, für die australische Identität, Sport ist sehr wichtig. Mhm. Sie sind besessen in einer, ich glaube, fast kein anderes Land. Man denkt immer, dass Deutschland ist besessen von Fußball, aber australischer Fußball, Cricket, durch alles. Australien ist besessen von Sport. Das bedeutet, wenn man in Australien in der Schule ist und man ist nicht besessen von Sport, man hat ein Problem. Ich war nicht. Aber ich habe dann sehr schnell gesagt, okay, es gibt andere Sachen. Und ich habe dann gefunden, wenn ich habe Klavier gespielt oder Musik gehört und mit meiner Puppentheater gespielt. Ich habe auch ein kleines Puppentheater gehabt, als ich sehr jung war. Und stundenlang, ich könnte das spielen allein. Und es war nicht, dass ich möchte allein sein. Es war nur, dass ich habe gesehen, dass eigentlich diese Sachen in der Anfangsteil war etwas, das ich habe allein entdeckt und entwickelt. Später, als ich 13, 14, 15 war mit Theater, man muss mit anderen Menschen arbeiten. Ja. Das war toll, das war viel Spaß. Orchester spielen, all diese Sachen. Ich mag das sehr, mit Menschen zu sein. Aber diese Kindheitssachen, diese Kindheitsteil, meistens war allein. Mhm. Aber es war nicht traurig, das war nicht einsam. Das war eigentlich, es war ein komplett Abenteuer für mich, in meine persönliche Fantasie zu reisen und allein etwas entdecken und erfahren. Und ich glaube, meine große Fantasiesbibliothek hat da angefangen.
Glauben Sie, dass dieses sich mit sich selbst so gut beschäftigen können? Ist das eine Veranlagung oder ist das eben den Umständen geschuldet?
Ja, ich würde beides vielleicht nicht so. Ich würde sagen, es gibt so viel komplexe Sachen. Meine wunderbare Psychotherapeut sagt, dass natürlich ich bin tief beeinflusst, unbewusst von meinen zwei Großmutter. Meine ungarische Großmutter und meine polnische Großmutter war auch in Australien. Und sie war zwei einsame, aber sehr starke Frauen. Und ich glaube, sie war sehr, sehr self-dependent. Und ich glaube, ich war tief beeinflusst, ja, bewusst und unbewusst von diesen zwei Frauen. Und es ist etwas, das ich sehe nur jetzt zu seinem Vorteil, dass man kann allein sein ist nicht wie allein zu fühlen.
Einsam, deswegen meine ich, also Einsamkeit ist ja eigentlich es ist eine Art von Schmerz, von Defizit.
Alle Menschen sind einsam in unterschiedliche Teile.
Deswegen glaube ich, genau.
Und Einsamkeit ist nicht eine negative Sache. Traurigkeit ist auch nicht negativ.
Sie sind Melancholiker.
Melancholie ist nicht negativ. Ich bin ein total Melancholie. Obwohl oft ich bin sehr optimistisch und Menschen sagen, Barry, du strahlst immer von Freude und so weiter. Ich sage, ja, weil wenn ich arbeite, ich möchte Freude haben. So, und es freut mich, hier in der Probe zu sein. Aber Melancholie ist kein dirty word.
Das Nein, dirty ist, eine, ist es sowieso
Das
nicht.
Ist ein Teil von menschlicher Kondition. Wir leben in der 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, wo so viel von der ganzen Struktur ist gemacht, happy zu sein. Man muss happy. Das ist die Endresultat von alles. Und ich glaube nicht, das ist nicht, was es ist. Aber dieser Gefühl, dass ich kann selbst beschäftigt mit Sachen, dass ich kann allein, ob man liest, ob man läuft in den Wald und so weiter. Ich liebe nichts mehr als mit meinem Hund stundenlang im Wald oder in den Garten, im Tiergarten zu sein. Ich fühle für 5 Stunden, ich bin nicht allein. Ich bin mit meinem Hund, ich bin nicht allein. Und mit meinen Gedanken, das ist sehr wichtig, dass man hat dieser Gedankensprozess und so weiter. So, ich habe von einem sehr früher alt diese Technik gefunden. Das ist eine Technik.
Was sehr gut ist, weil Sie später, als Sie dann tatsächlich auch Ihr erstes eigenes Stück inszeniert haben, inspiriert über einen oder durch einen Lehrer im Übrigen. Sie waren, glaube ich, ungefähr 12. Das ist ja sehr.
Nein, 15.
15?
15, ich war mein erstes Stück inszeniert.
Okay, immerhin. Aber Sie haben vorher schon selbst, glaube ich, auf der Bühne gestanden.
Ja, nein, als Schauspieler. Ich war ein furchtbarer Schauspieler. Furchtbar.
Sie standen noch nicht wieder auf der Bühne. Hallo, Sie haben sogar, haben Sie nicht sogar gesungen neulich?
Ja, das ist anders. Ich spiele Klavier und ich habe bei mir einen Jiddisch-Operette-Abend. Das ist etwas, dass ich viel sehr zu Hause da, aber ich spiele kein Bach oder Schumann in der Öffentlichkeit. Aber das ist okay, Jiddisch-Musik zu spielen in der Öffentlichkeit. Ich habe für das erste Mal gesungen in der Öffentlichkeit in Deutschland, aber das ist eine Ausnahme. Aber Schauspieler, ich war furchtbar. Dagmar Manzel sagt immer zu mir, Barry, du musst auf der Bühne sein, weil in der Probe, manchmal ich spiele mit Dagmar in einer Szene etwas und wir lachen so auf sie, Barry, du musst mit mir etwas spielen. Also ich bin kein Schauspieler und ich bin kein Schauspieler mit dir auf der Bühne, Dagmar.
Gut, wir sind schon wieder bei der nächsten Musik. Das geht so irre schnell. Carmen McRae haben Sie mitgebracht, Love for Sale. Noch ein kurzes Stichwort dazu?
Ja, Carmen McRae ist nicht so bekannt wie Nina Simone und Sarah Vaughan und Ella Fitzgerald. Aber Carmen McRae ist auch eine von den großen afroamerikanischen Jazzsängern aller Zeiten. Und dieser Lied von Cole Porter, Love for Sale, ist einer meiner Lieblingslieder. Der Text ist sensationell, was Cole Porter hat in diese Nummer geschrieben.
Ich glaube, Boney M. haben das auch mal gesungen, wirklich.
Ja, ich liebe Boney M. eigentlich. Aber Boney M. ist mal ist. Aber ich habe es viel getanzt in meiner Jugend in Australien zu Boney M.
U und E und Ü.
Voilà.
Jahre waren Sie alt, als Sie mit Ihren Eltern zum ersten Mal in der komischen Oper Berlin waren. Behrenstraße, damals gab es die DDR noch. Komische Oper. Ich hätte jetzt nachgucken können, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Was ist eine komische Oper? Wieso?
Ja, das ist ein interessanter Titel jetzt, weil natürlich komische Oper, viele Menschen nicht wissen, von woher kommt das. Auch wenn man macht das auf Englisch, Funny Opera, das ist natürlich ein sehr seltsamer Titel für ein Open House. Die komische Oper ist die deutsche Übersetzung von Opera Comique, der französische Operstil von dem 19. Jahrhundert. Das eigentlich ist die Mutter von Musicals, wo man hat Musik stoppt, Dialog. Nächste Nummer stoppt. Tanznummer, Text. Das bedeutet, diese Tradition kommt in der Mitte 19. Jahrhundert und heißt Opera Comique. Es ist nicht bedeutet, dass es war Comique oder lustig. Das war nur ein Titel. Dann Walter Felsenstein, und er hat die komische Oper begründet, hat diese Titel benutzt als eine Fassung von die komische Oper, La Opera Comique in Frankreich. Es gibt ein Opera Comique in Frankreich, unsere Schwestertheater da. Und das ist, warum der Name ist da. Aber eigentlich, das hat nichts zu tun mit, was wir spielen jetzt. Aber es ist interessante Titel und natürlich, warum heißt es die komische Oper, komische Oper? Ist es nicht, dass wir machen jeden Abend lustige Sachen?
Das ärgert mich jetzt wirklich nicht nachgeguckt zu haben, weil von der Etymologie her weiß ich gar nicht, ob komisch immer schon das Lustige war, weil komisch ja auch im negativen Zusammenhang benannt werden kann. Ne? Also ja. Ein komischer Typ oder es war ein komischer Abend oder so.
Ist es nicht dieser Fall. Das ist der Fall von der komischen Oper ist dieser Genre von Frankreich, wo man hat Carmen zum Beispiel, diese berühmte Oper, war ein Opera-Comique. Man hat eine Nummer, Dialog. Und dann der deutsche traditionische Singspiel. Aber eigentlich the Musical. Was wir nehmen ist, the Musical jetzt ist von der Opera Comique entwickelt.
2012 sind Sie Intendant und Chefregisseur geworden. Gleich im nächsten Jahr schon wurde die komische Oper ausgezeichnet von der Fachzeitschrift Opernwelt zum Opernhaus des Jahres. Da ist Ihnen natürlich die Brust geschwollen, oder nicht?
Ein Ehre, ein Titel, ein Preis zu gewinnen, ist sehr schön. Als Intendant, man ist erstens stolz über die Menschen. Das ist nicht ein Titel für mich oder von was ich gemacht habe. Das ist eine Ehre und ein Preis über den ganzen Haus. Oper ist eine Kollaborationskunstform. Man hat Musiker, Techniker, Sänger, Chor, alles. Das ist eine unglaubliche Sache. Natürlich, ich leite das, aber ein Preis für mich ist ein Preis für den ganzen Haus.
Man hat dann, ich glaube, 2014 Ihren Vertrag gleich mal verlängert für die nächsten 400 Jahre. Also wirklich lange,
ja,
oder?
Das war sehr nett, dass die Stadt hat mir gesagt, sofort bitte können Sie bleiben bis 22 und natürlich die Stadt möchte, dass ich bleibe nach 22.
Ja.
Und im Moment ich sage, ich glaube 10 Jahren reicht, aber wir müssen sehen, wie das entwickelt. Aber natürlich es ist eine unglaubliche Ehre und Freude, die komische Oper zu leiten. Das ist meine Familie, das ist mein Haus. Ganz genau wie Frank Castorf hat diese unglaubliche Verbindung mit der Volksbühne, ganz genau wie Peter Stein hat eine unglaubliche Verbindung mit der Schaubühne, wenn er hat das geleitet. Das ist einer, ich bin der richtige Mann in der richtigen Zeit mit dem richtigen Haus, aber es kann nicht für immer und ewig sein. Und ich würde immer in Berlin bleiben, weil ich liebe diese Stadt. Ich fühle mehr zu Hause hier in Berlin, als ich in keiner anderen Stadt fühle. Und ist es etwas zu tun mit der Geschichte von der Stadt, den Menschen von der Stadt, der Kombination von Cosmopolitan und Provincial, in guter Sinne von dem Wort. Ich finde es fantastisch, dass die Stadt hat nur 3,5 Millionen Menschen. Und das hat eine unglaubliche Qualität dieser Stadt. Ich glaube, der Berliner selbst, wenn sie haben nicht so viel in der ganzen Welt gereist und so weiter, wissen nicht eigentlich, wie glücklich wir sind hier in dieser wunderbaren Stadt. Es gibt Probleme in jeder Stadt, aber Berlin ist eine unglaubliche Stadt und wir sollen sehr glücklich und sehr immer denken, wie glücklich wir sind, hier zu wohnen.
Es gäbe keine Alternative.
Ich bin nicht bezahlt von der Berlin Tourismus Industrie. Ich möchte das auch sagen.
Nein, also ich glaube, den meisten Menschen geht es so. Es gibt im Moment spielt alles so ein bisschen verrückt, habe ich so den Eindruck. Also auch die eigene Zufriedenheit oder die eigene Irritation. Es gibt so ein paar Sachen, bei denen man das Gefühl hat, das war doch früher anders. Und dann stellt man vielleicht fest, nee, es war nie anders. Es ist einem nur nie aufgefallen. Man muss da auch wieder so ein bisschen runterkommen. Aber wir können ja gleich in der letzten halben Stunde ein bisschen länger über Berlin sprechen, wenn Sie möchten. Es gibt noch 2, 3 andere Themen. So, wenn Sie in mein Gesicht gucken, Herr Koski.
Ja.
Was fällt Ihnen da sofort auf?
Was meinen Sie? Wann ich in Ihre Augen...
Nee, Sie gucken ja nicht in meine Augen. Also, da müssen Sie ja erstmal hinkommen. Das Größte in meinem Gesicht ist was? Bitte sagen Sie der Mund. Es ist aber die Nase. Ich wollte Ihnen nur eine super Überleitung machen. Ja,
okay.
Reden wir doch über die Nase. Was hat es damit auf sich? Ja, nicht mit meiner, Nase. Es war nur der Übergang. Ich wollte Ihnen helfen.
Ach so. Ich schaue in Ihre Gesicht und ich denke über meine Inszenierung, dass ich mache. Im Moment. Ist das, was ich sagen soll?
Die Nase. Was ist denn die Nase? Es ist ein Nase weg, so ein Schreck. Was
ja, wir
das?
Machen in dem Moment der komischen Oper eine von den verrücktesten Opern überhaupt. Das ist von einer sehr berühmten Gogol-Geschichte, dieser fantastische russische Autor. Und Dmitri Schostakowitsch hat dieses Stück gemacht in einer Oper, als er 21 war. Und das Stück ist fantastisch. Ein Mann wacht auf und seine Nase ist weg. Und der Nase läuft über den ganzen St. Petersburg. In der Kathedrale, in ein Zeitungsbüro, am Bank the Floss und so weiter. Und er müsste seine Nase finden und macht zurück auf sein Gesicht.
Yeah.
Eventuell, er macht das, aber der Nase geht nicht zurück. Und plötzlich, er wacht auf und die Nase ist zurück. Ist es ein Traum, ist es nicht ein Traum? Man weiß nicht, was ist der Nase. Aber das ist eine von den einzigartigen Geschichten und auch Oper. Und wir machen diese Oper, eine riesengroße Nummer. 130 Menschen auf der Bühne, viel Tänze.
130?
Ja, das ist eine riesengroße Besetzung. Es ist nicht oft gemacht, weil die Oper ist so groß. Aber es ist eine perfekte Oper für Menschen, das vielleicht war nie in die Oper und denkt, die Oper ist nicht für mich, weil es ist so verrückt, die Geschichte. Und Schostakowitsch benutzt alles. Er benutzt Jazz, er benutzt Symphoniemusik, er benutzt manchmal nur Klang. Es gibt eine sehr berühmte Schlagzeugnummer. Für 4 Minuten, 10 Schlagzeugspieler spielt eine verrückte, man kann sagen, vor Techno-Minuten. Das ist unglaublich. Und ich glaube, es ist eine perfekte Oper für Anfänger. Das hat gedacht, ich war nie in die Oper und die Nase könnte ihr Eingang in die Oper sein vielleicht.
Jetzt Musik von Ihnen. Judy Garland.
Judy Garland.
The Man That Got Away.
The night is bitter. The stars have lost their glitter. The winds grow colder.
Barry Kosky, der Intendant der komischen Oper Berlin, ist zu Gast und mein Mund ist voller Gummibärchen. Ich sage es, wie es ist. Ich dachte, wir hätten noch etwas mehr Zeit. Deswegen würde ich Sie jetzt einfach bitten, das schon mal vorzutragen, was eh in unserem Sinne war, nämlich, dass Sie auf das komische Oper-Festival hinweisen. Das klingt ja super. Das klingt wie ein endlos wertvolles Buffet an Best-ofs, oder?
Ja, es ist ein Absolut-Buffet. Es ist eine Woche, wo wir machen jede Premiere, jede neue Inszenierung, kommt eine Abend nach die andere, so dass man kann die ganze neue Inszenierung von der Komischen Oper erfahren in einer Woche. Und viele Menschen reisen von Deutschland und international diese Woche zu erfahren, weil wir haben das gemacht über 10 Jahre jetzt. Und am Ende der Spielzeit ist eine große Leistung für das Haus zu machen. Alle sind erschöpft natürlich am Ende der Spielzeit, möchte auf Sommerurlaub gehen am Strand. Und wir spielen nein, wir sagen nein, wir spielen zu die Ende. Viele Touristen kommen. Manchmal es gibt Vorstellungen, wo man denkt, ich höre kein Deutsch hier, es ist nur Touristen, ich finde das auch toll. Und es ist eine Möglichkeit, eine ganzen künstlerische Vision von der Haus zu sehen in einer Woche. Und ich finde das toll, dass ja, wir gehen nicht in den Sommerurlaub mit einer kleinen Etwas, wir gehen richtig voll Gas bis der letzte Abend.
Bis zum letzten Atemzug fast. Gibt es denn so ein Ticket, das dann auch für alle Abende gilt? Oder muss man das...
Ja, man muss einzelne Karten... Wir haben ein Opera Card, das ist wie eine Form von Abonnement, man kann das kaufen und man kriegt dann billige Karten. Aber es gibt kein Festivalkarten. Man kann natürlich eine Opercard kaufen und so weiter. Aber was ist sensationell mit dem deutschen Subventionssystem, und das ist etwas, das ich bin sehr glücklich, dass wir haben hier, ist, dass der Preis kommt nicht in Frage. Wir sind billiger für einen Student in die Oper zu gehen als in das Kino. Ah, ja. Und wir sind billiger wie Rockkonzerten und Sportevents. Ja, das bedeutet, die Oper durch dieses wunderbare System ist kein elitär Sachen. Das ist etwas, wo es ist absolut möglich, dass jeder Mensch kann in die Oper gehen. Und der Preis ist nicht eine Grenze da.
Dann gehen wir noch mal genau an den Punkt, über den wir auch eben kurz gesprochen haben, als die Musik lief. Und wo ich dann sage, lassen Sie uns das ruhig in der Sendung noch mal thematisieren. Das sind eben die Berührungsängste mit Kultur-Hochkultur. Was viel natürlich damit zu tun hat, ob Kinder das in ihrer Erziehung erfahren. Erfahren sie das beiläufig, weil es für ihre Eltern selbstverständlich ist? Müssen Eltern das konstruieren oder lassen sie es irgendwie ganz unter den Tisch fallen? Was glauben Sie, was ist der beste Weg, um Kinder und Jugendliche auch zu sensibilisieren und auch um Erwachsenen vielleicht die Scheu zu nehmen, weil sie glauben, sie müssten viel mehr wissen, bevor sie sich so eine Aufführung ansehen?
Well, erstens, mit den Kindern und Schulen, das ist sehr wichtig. I mean, Kultur, Musik, Theater, Ausstellung, Literatur muss für Kinder wichtig und selbstverständlich wie Luft und Wasser sein. Das bedeutet, es sind Verantwortlichkeiten von der Stadt, dass die Kinder hat die Möglichkeiten in der Schule große Sachen zu erfahren. 40.000 Kinder kommt in die Komische Oper jede Spielzeit. Wir haben ein riesengroßes Kinderoperprogramm. Es ist wichtig, dass Kinder kann das große Spektrum von Oper erfahren. Sie sitzen in der Zuschauerraum, sie sehen die Orchester, the Chor, die ganzen große Bühne. Das ist sehr, sehr wichtig, weil es muss naturell sein. Es muss etwas, das ist in der Kultur. Das ist nicht etwas nebenbei. Und ich finde auch, das ist erstens sehr, sehr wichtig. Die zweite Sache ist, dass ich glaube, man soll nicht die Angst haben, ich verstehe das nicht. Ich muss Vorbereitung machen. Die Oper, ja, ich mag die Musik, aber ich verstehe nicht den Text. Well, das ist einfach, weil jeder Stuhl in der Komischen Oper hat Übersetzung.
Jeder Stuhl?
Wir haben ein sehr, sehr wunderbares System, dass man kann...
An der Rücklehne.
Ja, in der Rücklehne von jeder Stuhl, wenn wir spielen, auf Italienisch oder Französisch oder Russisch, man sieht den Text auf Deutsch. Das bedeutet, das ist weg.
Wie lange ist das denn schon da?
Das ist seit 7 Jahren, ich denke, in der Komischen Oper.
Habe ich mich jetzt verraten gerade?
Nein, das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
Wow, aber das ist eine super Idee.
Das ist sehr wichtig. Die zweite Sache, das ist wichtig, ist, dass es nicht notwendig ist, zur Vorbereitung in die Oper zu gehen. Man muss da sitzen und erfahren etwas und eine subjektive Reaktion haben, eine emotional subjektive Reaktion. Es ist nicht notwendig, das Programmheft zu lesen vorher. Es ist nicht notwendig, Research zu machen. Egal, was die Oper-Snob sagen. Und egal, was der Feuilleton sagt. Das ist alles sehr wichtig. Und die Oper-Freaks sind sehr, sehr wichtig für ein Open House. Aber wichtiger noch ist, dass jemand soll die Gefühl haben, ich weiß nicht, was ich würde jetzt erfahren. Und man dann über ein paar Stunden sitzt da und man hat eine unglaubliche Abenteuer. Und ich habe meinen Job nicht gemacht, wenn jemand kann nicht in die Oper kommen und keine Ahnung über was die Geschichte ist und was die Charakter machen und die Geschichte von der Komponist. Das ist mir egal, ob jemand weiß oder weiß das nicht. Und ich habe eigentlich einen Fehler gemacht, wenn jemand unschuldig und rein kommt in die Oper, sitzt da und hat etwas hat eine Erfahrung für 3 Stunden, kommt raus am Ende und sagt, wow, was war das? Dann ich bin stolz und glücklich. Aber ich glaube, dass die Oper hat manchmal ein Label und das ist, ja, sehr kompliziert, man muss Kleidung, man kann in kurzer Hosen und T-Shirts in eine komische Oper kommen, man kann in, egal was man tragt, man kann in Frack kommen, man kann kommen in Kleid, Hosen, kurze Hosen, Nacht vielleicht ist ein bisschen problematisch für die anderen Zuschauer, ich würde das nicht empfehlen, aber es ist egal, was man trägt in die Oper, in eine komische Oper, und ich finde es sehr wichtig, dass wir sind da ein wunderbar Abenteuer zu erfahren und weg von der Normalität von Leben.
Ja, ich habe gerade so, als Sie das ausgeführt haben, das ist ja nicht typisch, dass jemand so ein Haus leitet, auch wenn es die komische Oper ist. Sie sind ja schon ein Abenteurer und haben aber, wahrscheinlich ist es auch gut, dass bestimmte Leute wissen, dass das so, dass es gewisse Anlaufpunkte in ihrer Vita gibt, ne, so Wien und das und Oper Berlin und so weiter. Das heißt, man kann sagen, er hat da reüssiert. Sie kommen nicht als Quereinsteiger, der sagt, kommt doch in kurzen Hosen, das ist crazy und fancy, sondern Sie sind einmal auch, Sie haben die Ochsentour durchgemacht, Sie sind in Wien nicht unbedingt auf Rosen gebettet, also Sie haben sich auch schon Schmerzen zufügen lassen oder sind mit Fragezeichen irgendwo rausgegangen. Das lief nicht immer alles ganz easy. Aber als ich Sie jetzt gerade so sprechen gehört habe, habe ich gedacht, es ist doch auch interessant, dass man Sie, dass man den Mut hatte, etwas so Etabliertes und sowieso auch schon hin und wieder so, ja, wie soll man es nennen, etabliert und doch auch auf einem schmalen Grat inszenierte Sache wie in Bayreuth die Meistersänger zum Beispiel letztes Jahr. Sie haben sich ein halbes Jahr Bedenkzeit erbeten, bevor Sie Ja oder Nein gesagt haben. Aber was haben Sie empfunden, als man Sie gefragt hat?
Und Katharina Wagner hat mir gefragt, ob ich möchte Meistersinger von Nürnberg machen in Bayreuth. Ich habe sofort gesagt, nein. Das war meine erste Reaktion. Mhm. Weil ich habe gesagt, ich bin fertig mit diesem Mann für den Moment und seine Musik. Und Meistersinger ist ein sehr heikel Stück und auch ein sehr heikel Stück in Bayreuth. Weil das war die einzige Wagner-Stück in der Nazi-Zeit, das gespielt war in Bayreuth. Mhm. Und es ist ein Stück, das voll von Assoziationen sind. So, ich habe gesagt, nein. Und dann sie hat gesagt, nehmt die Zeit. So, ich habe die Zeit genommen, dann ich habe gedacht, okay, ich mache das nur, wenn ich denke, ich mache keine Vernichtung von dem Stück. Ich möchte natürlich die komplizierten Themen, Nationalität, die antisemitische Themen, aber auch, dass es eine Komödie ist, ein 5-Stunden-Komödie, ist fragwürdig, ob man kann ein Komödie in 5 Stunden, ob es lustig ist, ist auch eine Frage, aber ich möchte nicht eine Vernichtung von dem Stück machen, denn ich würde, jemand anderes soll das machen. Ich mache keine Regie, weil ich möchte ein Stück vernichten. Und für mich, das war sehr wichtig, dass ich habe die Zeit genommen, habe in mein Team gearbeitet, habe interessante Ideen gehabt und dann ich habe gesagt, okay, ich gehe noch einmal durchs Feuer jetzt und ich würde beschäftigt mit diesem Mann. Und ich bin glücklich, dass ich habe gemacht. Ich habe viel Spaß gehabt. Eine sensationelle Besetzung, ein wunderbarer Dirigent und ich habe richtig Spaß gehabt. Es war nicht, wie ich gedacht habe.
Und ich habe das Gefühl, die wenigen Sachen, die ich gelesen habe, aber dass auch das Feuilleton Spaß daran hatte, wie sie es gemacht haben und dass sie auf ihre Art schreiben konnten. Vielleicht habe ich bestimmte Kritiken nicht gelesen, die ihnen nicht gefallen haben.
Oh, es war viele, das hat nicht gefallen, aber das ist egal. Das für mich wichtig ist, dass ich bleibe authentisch zu wer ich bin. Mhm. Ich bin ein Polyglott, ich bin nicht eine Idee von Vielfalt und Diversität. Ich bin durch meine Familiengeschichte, ich bin in Australien geboren, ich wohne hier seit 12 Jahren in Deutschland. Das ist meine Vielfalt, meine Diversität und meine cosmopolitan nature. Und ich bin froh und stolz, dass ich bin Cosmopolit. Ist etwas sehr naturell und organisch. Und dass ich kann Musicals und Operette und Oper alles machen und ich habe Interesse in das. Ist etwas, das ist in mein DNA. Und das bedeutet, ich hoffentlich, wenn die Menschen mögen nicht jede Inszenierung und das ist absolut in Ordnung, dass sie verstehen, dass alles, was ich mache, ist ein Versuch, authentisch zu sein, zu wer ich bin.
Aber als Sie Intendant der Komischen Oper Berlin wurden, gab es ein Interview mit Cicero, dem Magazin für politische Kultur. Und da haben Sie gesagt, ich persönlich habe in Deutschland bewusst oder unbewusst nie auch nur einen Hauch von Antisemitismus verspürt. Ist jetzt ein paar Jahre her. Damals gab es die AfD noch nicht, damals gab es auch Pegida noch nicht. Aber so damals war es dann auch wiederum nicht. Jetzt ein paar Jahre her. Wollen wir es genau datieren? Das war 2000. Wann sind Sie? 2012?
12.
Gut, dann kann man es besser einordnen. Wie würden Sie die Frage heute beantworten?
Ein bisschen anders, leider. Ich würde noch sagen, dass ich lebe in einer sehr privilegierten Kulturbubble. ich arbeite in Kultur. Das bedeutet in meine tägliche Arbeit. Ich würde sagen, ich habe nie etwas erfahren persönlich. Niemand hat etwas zu mir persönlich gesagt oder von was ich gelesen habe und so weiter über Antisemitismus. Aber die ganzen Spektrum von was ist passiert in den letzten paar Jahren, nicht nur mit der AfD, aber auch mit der deutschen Dialog über die Vergangenheit und auch was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, diese Echo-Prize-Skandal, was ist auch passiert in Berlin, in der Schule und auch in Prenzlauburg letzten Monat, wo jemand ist geprügelt mit einem Gürtel. Das ist ein bisschen anders jetzt. Und ich habe natürlich, ich sage zwei Sachen. Ich sage, wer denkt, dass Antisemitismus ist weggegangen? Es ist nie weggegangen. Antisemitismus bleibt in der Kultur und DNA von Deutsch, von europäischer Kultur und Weltkultur. Es ist nie weg. Es wird nie weg sein. Was wichtig ist, dass man spricht sehr offen über diese Probleme, diese Themen. Man muss die in der Schule gehen, man muss diskutieren. Es ist hochkompliziert, weil die Menschen verstehen nicht, dass wir reden über so viel unterschiedliche Geschichte und Meinungen. Wir reden nicht nur über islamischer Antisemitismus, ist nicht wie deutscher Antisemitismus. Islamischer Antisemitismus jetzt in dieser Welt, in Deutschland, ist mehr zu tun mit politischer Antisemitismus und Israel. Und dann natürlich die Verbindung, dass Menschen machen zwischen jüdischen Menschen und Israel, weil viele Menschen verstehen nicht den Unterschied. Zweitens,
verstehen nicht den Unterschied zwischen.
Es gibt die jüdische Diaspora, das ist über die ganze Welt, und es gibt Israel. Und die Diaspora hat einen Dialog und eine Beziehung mit Israel. Ich habe eine persönliche Beziehung mit Israel. Ich komme nicht aus Israel. Ich bin total gegen israelische Politik. Netanyahu ist ein furchtbarer Mann. Und ich finde sehr gefährlich, dass dieser Dialog über zwei Staaten sind, ist jetzt ein bisschen Sackgasse. Aber natürlich ist es gefährlich und Problematik und muss eine Lösung sein. Ich finde es furchtbar, dass die Amerikanische hat ihre Botschaft in Jerusalem gemacht, die jetzt ist eine Provokation. Ich finde es furchtbar, dass die ganze Situation in Gaza und in Jerusalem hat keine Lösung. Ich finde, das ist eine furchtbare Sache. Und auch für die jüdische Seele ist es furchtbar. Aber das ist eigentlich der Grund von dem meisten muslimischen Antisemitismus. Der deutsche Antisemitismus ist eigentlich eine Kombination zwischen alten Nazis, Neonazis und einer unausgesprochener, nicht fertig gemacht Dialog zwischen der protestantischen Tradition in Deutschland und der Rolle des Luther hat gespielt in Antisemitismus in dem Land. Und diese Themen sind hochkompliziert. Wir können keine Lösung finden, aber ich glaube, man muss über die Themen reden.
Wie reden wir über die Themen? Also in der Schule, niemand wird uns vorwerfen können oder den unseren Entscheidern damals, den Bildungspolitikern. Wir haben unglaublich viel über Antisemitismus gelernt und gewusst und wir sind in KZ gefahren und so weiter. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass wenn überhaupt darüber diskutiert wird, dass also die jüdische Nein, sehen Sie, genau das ist es, dass die israelische Siedlungspolitik, dass die in Verruf ist und dass es Befürworter gibt und so, dann die Leute, mit denen ich, wenn überhaupt, darüber spreche, haben dann vielleicht noch ein Problem mit der neuen Generation extrem orthodoxer Juden, die es jetzt so seit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren gibt, die eben auch diese aggressive Siedlungspolitik offenbar betreiben, in denen auch die Frauen wieder extrem steinzeitlich behandelt werden und so weiter. Ansonsten findet dieses Thema irgendwie ist nirgendwo aufgetaucht. Ich bin jetzt eher so erstaunt, ja, und ich bin jetzt, ich weiß nicht, bin ich dann wahrscheinlich auch in einer Bubble oder so?
Ja, aber das Problem ist das auch, ist es diese Tiefe. Das Problem ist, dass, wenn man sagt jüdisch oder Juden in Deutschland jetzt, entweder das ist etwas in der Vergangenheit ist, etwas zu tun mit Nazis, oder man etwas zu tun mit israelischen Soldaten. Aber die Mehrheit von Deutschen hat keine Verbindung mit Juden. Noch. Sie wissen nicht, dass sie haben keinen Nachbarsjuden. Sie wissen, jüdisch oder Juden ist ein abstrakt Ideen.
Aber wofür steht das denn eigentlich, jüdisch? Ich könnte Ihnen jetzt gar nicht sagen, wofür es steht. Ich stelle mir immer wieder die Frage, ein Israeli muss kein Jude sein und ein Jude muss noch nicht in Israel gewesen sein. Also es ist
die ganze Sache mit Israel ist natürlich ein hochkompliziertes Thema. Und ich glaube, das ist verbunden. Aber ich sage noch einmal, Antisemitismus in Deutschland hat nicht angefangen mit den Nazis. Antisemitismus ja. In Europa und es, Deutschland hat angefangen älter, mit der christlichen Kirche. Ja, und es war nur, man denkt, 1965 Jahren vor der katholischen Kirche hat gesagt, die Juden sind nicht verantwortlich für den Tod Jesus Christus.
Gehen wir mal in den letzten Minuten, die wir leider nur noch haben, ins Hier und Jetzt. Also was können wir tun? Um ein erster Ansatz, eine Idee. Wir werden keine Lösung finden, absolut. Womit kann es losgehen? Dass man schon mal, keine Ahnung, dass man sich die Zeit nimmt, dass man sich die Mühe macht, tatsächlich auch in dem Palästina-Konflikt eine Seite einzunehmen, aber nicht eine Religion oder ein Volk zu verurteilen. Deswegen helfen Sie mir. Was kann man machen, um das Ganze, weil ich bin selbst erstaunt, was hier passiert ist und wie darauf reagiert wurde. Diese Echo-Geschichte, die sich angekündigt hat, hätte easy verhindert werden können. Ich weiß nicht, was das für eine Farce war. Insofern bin ich tatsächlich auch ein bisschen überrollt von dieser ganzen Sache.
Ich glaube, viele Menschen sind natürlich, was machen wir? Ich glaube, die erste Sache ist, dass wir müssen eigentlich die Idee Toleranz. Wir müssen Toleranz als ein wichtiges Thema für unsere Kultur in die tägliche Bildungskultur machen. Ich glaube, Kinder sollen Toleranzkurse haben.
Das ist eine gute Idee, weil allem
gegenüber.
Man
muss eigentlich in der Schule lernen, dass wir leben in dem 21. Jahrhundert, wo Toleranz muss formalisiert sein. Das bedeutet, ja, ein Mann kann verheiratet sein. Eine Frau kann Kinder haben in unserer Gesellschaft. Ja. So, wir müssen gegen Homophobie, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus richtig kämpfen. Und wir müssen sagen, weg von dieser Polarisierung, schwarz-weiß. Ich denke, du denkst, keine Grauzone und auch keine, wo man sagt, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen hier. So, Respekt, Toleranz und Respekt. Ich glaube, sie soll nicht abstrakt Sachen, sie müssen Tacheles sein. Ja. Sie müssen Tacheles sein. Und das kann nur in der Schule und im Kindergarten angefangen. Und das, ich glaube, es muss etwas neu gedacht über wie Kinder erfahren diese Themen in der Schule. Man soll nicht in die Hände von den Eltern das lassen, weil viele Kinder nehmen das Vorurteil von den Eltern. Das muss richtig formalisiert in der Schule. Ich bin sicher für einen neuen Toleranzkurs in der Schule.
Cool. Wir sind leider schon fast durch und beschließen die Sendung mit Gustav Mahler, das Lied von der Erde. Geben Sie uns ein Stichwort dazu.
Ja, das ist ein Ende. Das ist natürlich einer von meinen Lieblingskomponisten, Gustav Mahler. Und diese Musik ist, ich glaube, für mich eine ganze Welt. Und ich finde auch, dass Mahler war jemand, ist eine vorbildlicher Mann und Künstler für mich, obwohl er Komponist war. Ich bin Regisseur, aber ein komplizierter Mann, ein komplizierter Komponist. Und diese Musik ist eine von meinen Lieblingsstück Musik.
Herr Koski, vielen Dank dafür, dass Sie hier waren und viel Spaß noch bei all dem, was Sie da vorhaben.
Vielen Dank, es war großer Spaß.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.